Hallo ihr Lieben und willkommen zum Maxis Messer Podcast, ein Podcast von der Knife Launch. Hallo Christian, wie geht's dir?
Hallo. Ja, mir geht's gut. Wir haben länger keinen Podcast gemacht.
Aufgrund technischer Probleme?
Ja, nicht nur technische Probleme. Die Band war ja auch ganz schön auf Tour. Die letzten Monate muss man jetzt ja, also das ganze Frühjahr über.
Meinst du deine Band? Weil du spielst ja auch in der Band.
Ich spiele auch in der Band. Nein, ich meine aber deine Band. du warst ja jetzt ja echt die letzten, ich überlege gerade, wann ging das denn los?
Im März, ne?
Mit Jagd und Hund.
Ich glaube, ein bisschen früher war, ja genau, die Jagd und Hund, die größte Jagdmesse in Dortmund. Danach kam die IWA direkt und dann, zuerst kam die Blade Show Texas.
Dann war ja auch noch Schafheim.
Ja, Schafheim nochmal dieses Jahr.
Genau.
Messerbörse Schafheim, ich dachte, wir kürzen das einfach mal hier so.
Ja, ja. Dann natürlich die IWA und jetzt noch die richtige Blade Show. Also,
und die, nicht vergessen die Knife in Solingen.
Stimmt.
Wir hatten ja eigentlich vor, noch einen Knife-Podcast zu machen. Das war dann aber zu knapp dann haben wir das nicht mehr geschafft. Ab und zu auf die Knife mit ein, weil die war wieder mal grandios.
Genau. Und das letzte große Event war jetzt Blade Show in Atlanta. Genau. Und darüber machen wir heute einen Podcast.
Die größte Messershow weltweit. Die Knife in Deutschland ist, ist die Blade ein bisschen für die Welt.
Ja, man kann ziemlich genau sagen, ziemlich genau viermal so groß wie die Knife, ne?
Ja,
also was die Aussteller angeht, ne?
Genau, hatte ich jetzt so gedacht, also auf der würde ich jetzt so um und bei schätzen. Man hatte die genauen Zahlen nicht. Ich glaube, auf der Knife waren es um und bei 230 Aussteller und auf der Blade Show sind es mehr als 1000. Also du gefühlt sind es 1 Million. Weil.
Ja, aber so, man kann wahrscheinlich sagen, so zumindest an Ausstellern gemessen, so circa 4-5 Mal so groß, an Zuschauerzahlen gemessen, wahrscheinlich noch mal deutlich größer. Genau.
Ja, schwierig, weil irgendwann geht es mir zumindest so, kannst du das nicht mehr einschätzen. Du kannst ab einer gewissen Menge nicht mehr einschätzen, ob es 10.000 oder 40.000 Leute sind.
Ja, ja, das geht aber, glaube ich, nicht nur die so. Ich glaube, gibt es auch, glaube ich, irgendwie sogar eine Erhebung zu, dass wir ab einer gewissen Personenzahl X kein Gefühl mehr dafür haben, ob das jetzt 10.000 oder 100.000 sind. Das verliert sich dann, ja.
Einfach nicht drin. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Blade Show in Atlanta, die geht also im Gegensatz zu Knife, die Knife geht es von Samstag und Sonntag, die Blade Show in Atlanta geht über 3 Tage und es gibt da noch eine Besonderheit, dass es ein Early Bird Ticket gibt für Freitag, da kommen Early Bird Ticket Inhaber 2 Stunden früher rein. Freitag bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, um 9 Uhr statt um 11 zum Beispiel oder 9
Hattest
Uhr
du denn statt so ein Early Bird? Oder hattet ihr so ein, ach nee, Quatsch, ihr wart ja eh schon wegen Aussteller.
Ja, wir hatten sowohl normale Tickets als auch Aussteller-Tickets. Das ist halt irrelevant für uns, weil wir nehmen das Early-Bird-Angebot gar nicht so wahr. Entweder sind wir halt Aussteller und sind schon am Stand aufbauen oder du machst diesen Early-Bird einmal mit und dann nicht nochmal, weil das ist nämlich auch so, dass diese Early-Birds, die stehen da jetzt, also Freitag, wie gesagt, 9 Uhr öffnet die Show, die fangen da an Mittwoch um und bei 13 Uhr an, davor zu campen.
Ja, da muss man schon auch Bock drauf haben, ne?
Ja, das ist schon so ein Ding. Ich meine, klar, die zelebrieren das, die feiern das, etc. Aber wenn du dein gewünschtes, also es gibt halt viele Stände oder Tische, die haben First Come, First Serve. Das heißt, wenn du da hinrennst, dann geht's ab. Das heißt allerdings, wenn du in dieser Early Bird Schlange stehst, Freitag um, sagen wir mal, eine Stunde vor, bevor die Blade Show öffnet, dann wartest du dann nochmal bei Atlanta-Temperaturen, 27 Grad etc. plus hohe Luftfeuchtigkeit und dann geht es ab und dann läufst du da rein. Und das sind wirklich Tausende. Also wir sprechen ja nicht von 10 Early-Bird-Tickets. Ne? Und diese Schlange, wie lang die ist, das ist der Wahnsinn. Und dann gibt es nochmal die gleiche Länge der Schlange später zu den normalen Öffnungszeiten. Aber
so ein bisschen wie Bon Jovi-Konzert 1986. Zwei Tage vorher auf dem Stadionparkplatz campen.
War das so? Ich weiß es nicht.
Ja, also aber wahrscheinlich. Es ja gibt ja viele so ikonische Fotografien von so Großkonzerten in den 80ern, wo Leute das gemacht haben, ne? Oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Wie so die ersten großen Bruce Springsteen-Konzerte in Europa, wo dann wirklich eine Woche lang vorher schon Leute kampiert haben. Aber das sind natürlich auch nochmal ganz andere. Also da reden wir ja über Konzerte, also wo Hunderttausende zum Teil gekommen sind.
Es ist so ein bisschen.
Aber scheint ja so ein bisschen diesen Vibe zu haben.
Ja, nennt man heute Festival, ne?
Ja. Kann man wahrscheinlich am ehesten damit vergleichen, ja.
Also laut Wikipedia ist die Blade Show eine jährlich stattfindende Fachmesse für die Schneidwarenindustrie. Ich liebe dieses Wort.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber.
Ja, ist schon nur die weltweit größte Veranstaltung dieser Art und gehört zur Caribou Media Group, die das Blade Magazine ausrichtet. Also Blade Magazine können wir leider irgendwie, soweit ich weiß, nicht in Deutschland beziehen. Ich glaube, das deutsche Pendant dazu ist das Messermagazin. Mhm. Die Veranstaltung hat über 1000 Aussteller und Gastgeber für die Aufnahme in die jährliche Cutlery Hall of Fame.
Da gehen wir auch gleich nochmal so ein bisschen mehr drauf ein, ne? Die Cutlery Hall of Fame.
Außerdem findet die jährliche Blade HQ Bali Song, findet der jährliche Blade HQ Bali Song Wettbewerb, die Blade Show International Cutting World Championship, die Blade University, die Knife of the Year Awards und eine Vielzahl von Messerkursen und Vorführungen statt. Die Veranstaltung findet jedes Jahr über mehrere Tage statt und bringt Messermacher und Messerhersteller aus allen Teilen der Welt zusammen. Und die Punkte, die wir gerade genannt haben, also Cutlery Hall of Fame, Blade HQ Bunny Song Wettbewerb, Blade Sports International Cutting World Championship, Blade University und Knife of the Year Award. Das sind die Punkte, die wir uns heute von der Blade Show speziell aus diesem Jahr ansehen wollen.
Dann legen wir doch mal mit der Hall of Fame direkt los.
Ich glaube, das ist die ikonischste Hall of Fame unserer Schneidwarenindustrie.
Genau. Gegründet, dieses Jahr wurde einer der Gründer in die Hall of Fame, habe ich das richtig verstanden, mit aufgenommen?
Ja, würde ich das aussehen. Das ist
ein bisschen komisch, ne? Ted Dowell, ja. Bin ich ganz ehrlich, dachte mir jetzt nichts, schon auch 2012 gestorben. Was ich nicht ganz verstanden habe, also der ist Gründungsmitglied der Knife Makers Guild. Jetzt habe ich es verstanden.
So rum, ja, genau.
Okay, und ist jetzt quasi erst 12 Jahre nach seinem Tod in die Cutlery Hall of Fame aufgenommen worden. So wird ein Schuh draus.
Genau. Und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den viele haben, auch ich, dass die erst nach ihrem, viele Messermacher erst nach ihrem Tod aufgenommen werden in die Cutlery Hall of Fame.
Mhm. Ted Dowell, Gründungsmitglied der Knife Makers Guild, zusammen mit Bob Loveless, historisch gesehen wahrscheinlich, ich überlege gerade, aber wahrscheinlich so der wichtigste Messermacher, den es so gab. Also der ja einfach ganz vieles, was heute Industriestandard ist, so mit auf den Weg gebracht hat. Mhm. Auch schon eine ganze Weile tot. Mhm. Also lebt, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich bin da nicht mehr ganz so sattelfest. Zu Bob Loveless einfach mal bei YouTube eingeben, gibt es ein paar richtig schöne Dokus zu, auch gerade so über die Spätphase. Das hat einen hohen Entertainment. Das war ein ziemlicher Kauz, glaube ich.
Wie meinst du das, Kauz? So ein grantiger Opa, oder?
Ja, ich kann mich erinnern, es gab mal so eine mehrteilige Doku. Ich hab das auch nochmal bei YouTube gesucht, aber leider nicht mehr gefunden. Ich kann mich erinnern, das war da mal online, leider auch in nicht so guter Bildqualität. Und am Ende, also in dieser Spätphase, hat ja Bob Loveless zusammen mit Jim Merritt, der auch leider nicht mehr lebt, diese Werkstatt betrieben. Und in der Realität sah es aber so aus, dass Jim Merritt die Messer gemacht hat. Bob Loveless hat vor so einem winzigen Fernseher gesessen, sich Wiederholung von irgendwelchen alten Motorradrennen aus den 60ern angeguckt, Bier getrunken und manchmal gelangweilt mit einem Revolver quer durch die Werkstatt geballert auf irgendeine Zielscheibe. Und
so, America.
Ja, genau, richtig. Aber genau, also Ted Dowell jetzt auch in der...
Ja, man sagt, dass Ted Dowell übrigens auch der Gründer oder einer der Urväter, er hat die integrale Bauweise bei feststehenden Messern wiederbelebt oder hat sie, ich sag jetzt mal, salonfähig gemacht oder hat sie auf jeden Fall, das war so sein Ding und deswegen, also ist mir auch nicht bekannt, aber das ist, viele Messermacher sind ja ganz großartig und ich meine, damals hatten wir auch noch kein Instagram.
Klar. Wer Nummer zwei der Leute, die in die Cutlery Hall of Fame aufgenommen wurden?
Ja, das ist Don Fogg. Don Fogg. Er ist zusammen mit Murat Zayan hat er mit Kemal Knives vor allem Art Knives gebaut.
Kemal Knives sagt mir was, aber auch da bin ich nicht, da bin ich nicht sattelfest.
Genau. Auch da werde ich euch einen Link in die Shownotes packen, da könnt ihr euch mal seine Arbeiten ansehen. Also ja, es geht halt viel in Richtung Art Knives, aber auch da.
Da muss man jetzt ganz klar sagen, das sind wirklich dann Art Knives, ne? Also feststehende Messer, Dolche, riesige Fighter, das hat jetzt mit EDC relativ wenig zu tun.
Mhm. Aber Nummer drei, da haben wir uns sehr gefreut. Also übrigens, der Don Fogg ist auch, glaube ich, der lebt noch, aber ist im Ruhestand seit ewigen Jahren. Mhm. Aber der dritte, der ist noch aktiv.
Bill Haase, unter anderem tätig für Elmar, Beretta, Chris, ganz bekannt natürlich Chris Reeve, CRKT, Gerber, Ruger, Spartan Blades und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich am aktivsten bei Spartan Blades, ne? Hätte ich jetzt gesagt. So die letzten, so knapp 10 Jahre hätte ich gesagt, hätte ich ihn am ehesten mit Spartan Blades in Verbindung gebracht.
Genau.
Immer wieder auch mal Chris Reeve, so kurze Ausflüge.
Ja, natürlich ganz legendär, der Hase-Folder von Spartan Blades.
Jo.
Und natürlich die Fix, die eher für die Armee, also für die US Army Special Forces Design.
Green Beret.
Ganz genau. Aber auch für das kanadische Special Force und natürlich die US Navy SEALs.
Gab es da nicht nochmal so ein kleines Fixed von Chris Reeve, was so ein Ganzstahlmesser war? Aber da bin ich mir gar nicht
sicher. Ach, der Professional Soldier meinst du, ne?
Ja, war das auch? Nee, das war ein Chris Reeve Design, kein
Das war ein Hase Design, bin ich ziemlich sicher.
Okay.
Das
Impinder ist ja auch.
Das ist auch ein sehr untypisches Hase Design, finde ich. Findest du
nicht? Was?
Das Impinder.
Nee, würde ich nicht sagen. Also, das Impinder ist ja ein Messer, Bill Haseys Sohn arbeitet für die NASA und ich glaube, als er angefangen hat, da zu arbeiten, hat er, so erinnere ich das, ihm ein Taschenmesser gebaut und das ist im Prinzip das, worauf dann später was dann später das Impinder geworden ist. Und Bill Haase ist ja begeisterter Fliegenfischer und hat das Messer vor allem dafür auch benutzt. Einfach mal auf seinem Instagram-Account gucken, da muss man ziemlich weit zurückscrollen, aber da ist das alles, da zeigt er auch die Prototypen. Gibt es auch einen Prototypen, wo er die Griffschalen aus Plexiglas gebaut hat, wo man dann die
Mechanik
sieht. Also das Impinder das war dann letztendlich, glaube ich, eine Kollaboration mit Tim Reeve, aber ich glaube, der Großteil der Arbeit geht schon auf Bill Haase zurück. Ja.
Cool. Also wir freuen uns sehr, dass Bill Haase. Ja. Bill Haase war, glaube ich, leider nicht auf dem Late Show, was so ein bisschen schade ist, weil er ja, oder andersrum, die eigentliche Zeremonie findet ja immer am Samstag 8 Uhr morgens statt. Also die kriegen wir jetzt gar nicht mit so als Zuschauer. Ich glaube, die ist in geschlossenen Räumen. Und er wurde schon im April, glaube ich, ernannt. Das bekommen die schon in der Nachricht. Aber er war leider nicht auf dieser Blade Show.
Vielleicht war ihm 8 Uhr zu früh. Hat er sich noch nicht so zurecht gemacht.
Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht ist er ja auch
nicht.
Er
ist nicht mehr der Jüngste. Nee, überhaupt nicht.
Es ist halt, ich mache mir so ein bisschen Gedanken, weil schade, eigentlich hätte er schon da sein also sollen, finde ich. Na, wer weiß.
Balli-Song-Wettbewerb ist der nächste Punkt.
Ja, das ist eine Sache, die ist mein persönliches Highlight.
Echt?
Weil es ist so ein, ich schaue ganz gerne, früher habe ich immer unwahrscheinlich gern Olympische Spiele gesehen, so diese Wettkämpfe auch so, ne? Dieses fand ich großartig. Und dieser Balli-Song-Wettbewerb hat auch so ein, hatte für mich so ein sportlich, also auf jeden Fall hat es eine sehr, sehr sportlerische, sagt man das so? Sportliche?
Sportliche.
Eine sportliche Ausrichtung. Also das ist schon nicht ohne. Das ist jetzt nicht so, dass man da mal so hier, ne, das ist ein Malwettbewerb für Kinder. Das ist schon ordentlich richtig was. Du merkst schon, dass die da ordentlich Gas geben und dass der Konkurrenzkampf sehr stark ist. Und du merkst auch, dass die, was mich immer so inspiriert, ist, dass die teilnehmen. Die haben ein gewisses Alter und die werden dann nicht mehr älter. Weißt du, was ich meine? Das heißt, also die wirklich in den Last, ich sage jetzt mal Top 3 oder 5 sind, die sind meistens unter 20 oder ist das mal schwer zu schätzen. So jung, ja. Und ich glaube, später dann hast du nicht mehr diese irgendwas. Entweder hast du dann nicht mehr die Fähigkeiten, das so schnell zu machen, aber die sind in der Regel immer gleich alt. Und ich frage mich, warum das so ist, ob das wirklich daran liegt, dass sie langsamer werden mit der Zeit, dass die Reaktionsfähigkeit nachlässt oder dass irgendwie. Das ist.
Na, zumindest wäre das ein nicht ganz unrealistischer Erklärungsansatz, ne? Sind das denn die gleichen, also ist das die gleiche Szene, die auf der restlichen Blade Show unterwegs ist, oder würdest du sagen, dass die Bali Song, ist das nochmal so ein eigener Kosmos?
Für mich ist das komplett ein eigener Kosmos, also von meiner Wahrnehmung her.
Also das sind jetzt nicht die Leute, die an dieser Competition teilnehmen und sich 10 Minuten später einen Strider oder einen Hindra kaufen, sondern die sind wirklich, also Bali Song ist so ein in sich eher etwa, also ja, ich will jetzt nicht geschlossener Kosmos sagen, aber es ist so eine eigene Szene, oder wie?
Es gibt sicherlich Überlappungen, aber ich glaube, wenn du im Bali-Song-Contest teilnimmst, meine Wahrnehmung ist so, dass du wahrscheinlich so mit als sehr, sehr junges Kind anfängst, oder sagen wir mal so, du fängst mit 10 bis 12 an. Ne, das heißt, du hast einen Bali-Song oder einen Bali-Song-Trainer und wir müssen, und es gibt da ja auch extrem viele Bali-Song-Anbieter. Ne? Mhm. Also nur weil wir das hier in Deutschland nicht erlaubt, das heißt das nicht, dass es in der ganzen Welt nicht extrem viele und teure.
Vielleicht müssen wir das einmal ganz kurz, nicht jeder kann mit diesem Begriff Bali-Song, vielleicht müssen wir das nochmal, also es geht hier um Butterfly-Messer. Ne? Das, was wir hier als Butterfly kennen, in Deutschland ein verbotener Gegenstand seit, keine Ahnung, den 2000ern irgendwann, 2008 glaube ich. Den Begriff Butterfly, der ist in den USA nicht so geläufig oder nicht so häufig verwendet. Da läuft das alles unter Bali Song. Spielt bei uns natürlich aufgrund des Verbotes praktisch gar keine Rolle. Ich weiß noch, früher konnte man sowas auf der Kirmes, gab es die in wirklich unglaublich beschissener Qualität.
Und Farben.
Und Farben, in allen Farben, aber in, genau, die hat man dann so 5-mal benutzt, dann ist einem das einmal runtergefallen, dann war es auch eigentlich schon kaputt.
Oh. Aber, ja, und wir hatten ja auch alle direkt Tricks damit gemacht, ne, also so.
Naja, sagen wir mal so, wir haben es irgendwie alle, wir haben es alle versucht.
Also genau, da, weil die Song Contest, da geht es halt darum, dass du das besser in die, natürlich, du hast eine Hand, dann öffnest du das, schließt das mit alles mit einer Hand oder irgendwie so und dann wirfst du das in die Luft und ja. Das sind so Sachen. Und das typische Geräusch des Body-Songs, was wir jetzt auch nicht mehr kennen.
Ja.
Aber genau, generell gibt es da diesen, das ist glaube ich auch eine Weltmeisterschaft, weil es noch nicht olympisch ist.
Mhm.
Bewerbung geht über den amerikanischen Online-Shop BladeHQ, also die BladeHQ-Webseite. So, von diesen ganzen Teilnehmern, und ich glaube, ich habe alleine beim Wettbewerb über Hunderte gesehen, also die da rumgesessen haben und trainiert haben, werden 42 ausgewählt. Und von diesen 42 dürfen 32 am Wettkampf teilnehmen. Also die Rest sind halt, spring ein, wenn's, wenn einer ausfällt.
Oder einen Finger verloren hat.
Ja. In diesem Jahr fand der Wettkampf zum ersten Mal drinnen statt, was ich sehr gut fand, weil draußen, das ist halt, ne, wie gesagt, über 30 Grad in der teilweise.
Oh Gott.
In so einem Zelt, aber trotzdem.
Ja.
Und die Regeln sind so, dass zwei Kontrahenten gegeneinander antreten. Die haben jeweils 10 Sekunden Zeit, dürfen dann ihre Tricks machen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob die Regeln dann auch noch sind. Das Messer darf deine Hand nur, weiß ich nicht, 3 Sekunden oder 2,5 Sekunden.
Und ja, auch wahrscheinlich nicht runterfallen oder so.
Ich glaube aber nicht. Aber auf jeden Fall hast du 10 Sekunden. Na gut, ich meine, ja, also die fallen auch schon mal runter. Und die Jury bewertet dann, die haben da so Kärtchen in der Hand, also Nummer 1 und Nummer 2. Die bewertet dann, welcher Kandidat besser ist. Und das ist nach dem K.O.-Prinzip, geht der nächste Kandidat weiter. Das geht jeweils so bis zum Viertelfinale und dann und im Halbfinale, dann müssen die jeweils zweimal gegeneinander antreten, also jeweils zweimal diese 10 Sekunden Darbietung machen, diese Show-Einlage, und im Finale dreimal. Das heißt also, die müssen natürlich mehrfach antreten und die haben ja ihre Choreografie, die sie eventuell für später noch aufheben. Das heißt, du musst da taktisch vorgehen, du solltest nicht zweimal zeigen, das Gleiche.
Okay, verstehe.
Also das ist schon, ja. Aber da gibt es auch was zu gewinnen.
Also es gibt $600, eine Trophäe und ein Benchmade Necron 99 BK1.
Ich glaube, das liegt um die 500 Euro.
Ja.
Und genau. Und noch mehr.
Springen wir zum nächsten Teil, würde ich sagen. Ja. Bladesports International Cutting World Championship.
Die World Championship, Christian.
Kann man vielleicht auch mal ganz kurz, also auch das, damit haben wir hier in Deutschland jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber viele Messerfans kennen das von YouTube, das ist das, wo so ein Parcours aufgebaut wird und große, bärtige Leute mit gigantischen Messern Tennisbälle durchkloppen, Seile durchschneiden, Holz spalten und dergleichen mehr. Ich finde das wahnsinnig unterhaltsam. Vor allem, wenn dann so ein 2 Meter großer 120 Kilo Koffer so super präzise Aufgaben auf einmal machen muss. Das sieht immer, finde ich, total niedlich aus. Ist auch, habe ich auch immer das Gefühl, ist auch ein eigener Kosmos. Ne? Auch die Messer, die da benutzt werden, das hat ja mit EDC oder so überhaupt, das ist ja das Gegenteil von EDC.
Ich glaube, es gibt Regeln für die Klingenlänge. Oder,
ja, natürlich, klar, so. Auf jeden Fall.
Also das ist schon.
Ja, klar, du kannst da jetzt nicht einfach irgendwie mit so einem, aber auch, wie gesagt, das ist schon irgendwie auch in sich geschlossen, also in so einem Kosmos für sich. Aber ich finde es super spannend, also ich gucke sowas auch total gerne.
Ja, ich mag das auch. Das ist, ich habe das leider nicht gesehen, dieses, ich habe das noch nie gesehen, weil es immer irgendwas zeitgleich dazu stattfindet, aber der Buddy-Song-Wettbewerb, der ist auf jeden Fall, die haben einen Moderator, die haben eine Show, die werfen T-Shirts, das Publikum. Und ich glaube, dieser, der Cutting-Contest, der ist auch, es gibt, glaube ich, eine Gruppe für Frauen, es gibt eine Gruppe für Männer. Und ich glaube, das ist auch extrem spannend und unterhaltsam. Also jeder Kandidat bekommt wohl 100 Sekunden auf seine Parcourszeit aufgerechnet. Und jeden Schnitt, den er erfolgreich absolviert hat, ist ein Punkt. Und soweit ich das verstanden habe, werden die Punkte von der Zeit abgezogen. Ich packe euch hier auch noch mal ein, zwei Links in die Shownotes bzw. YouTube-Beschreibung. Da könnt ihr mal schauen, wie das so funktioniert, wie der Parcours aussieht. Und ihr dürft auch gerne selber einen Parcours auf die Beine stellen.
Der nächste Punkt ist die Blade University.
Ja.
The Art of Selling Knives at Blade Show mit Lukas Burney und Tom Crine.
Es gibt auf der Blade University, gibt es ja auch Freitag, Samstag, Sonntag so Kurse, die man besuchen kann. Und ja, über verschiedene Arten. Ich versuche jedes Jahr mal so 1, 2, 3 mitzunehmen. Dieses Jahr gab es zum ersten Mal am Donnerstag eine Blade University Class. Also das heißt, da konnten auch Messermacher teilnehmen, die Freitag, Samstag, Sonntag immer an ihren Tisch stehen.
Okay.
Genau. Und das Thema war The Art of Selling Knives at Blade Show. Und ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen darauf eingehen, erstmal, wer Lukas Burnley und Tom Crine sind.
Bitte. Lukas Burnley ist wahrscheinlich der bekanntere von den beiden. Und den meisten wird er wahrscheinlich einfach durch Birka ein Begriff sein, ne? Weil er wirklich, also ich glaube, wahrscheinlich ist es so mit Jesper Voxnes und Jens Anso zusammen derjenige, der am meisten Designs für Birka bzw. Birka Plus gemacht hat. Und ich kann da jetzt gar nicht alle, also da kann man gar nicht alle Modelle jetzt mal eben so aufzählen. Das sind dann schon ein paar mehr.
Ja, Lukas Burnley ist Messermacher. Er wurde später dann von Birka entdeckt. Man denkt immer, ne, dass es die schon lange gibt. Aber es gab immer eine Zeit vor den Designs.
Ja, klar.
Und Lucas Burney sowohl als auch Tom Crine sind Stand heute beides Messermacher, die innerhalb von, ich sag jetzt mal, Sekunden oder Minuten ausverkauft sind. Das ist mir von, und darum haben die jetzt diesen Kurs gegeben, dass es halt eine Kunst ist, Messer auszuverkaufen. Beide kommen aber aus einer Zeit, wo sie auf Messershows gefahren sind und nicht wussten, wie sie das Tankgeld für den Rückweg bezahlen sollen, weil sie einfach nichts verkauft haben. Das kann man sich heute jetzt wie so jetzt gar nicht mehr so vorstellen, wenn man sieht, so dass die Leute am Lucas Burnley ist zum Beispiel so einer am Mittwoch campen, damit sie am Freitag so ein Messer bei ihr, so ein Sidepop bei ihm ersteigern können. Also der Lucas Burnley baut Messer, ich glaube so 6 Stück für eine Blade Show. Die gehen alle nur über ein Lotteriesystem weg. Das heißt, Lotterie heißt, du kannst deine Telefonnummer ausfüllen und in den Topf werfen. Und wenn und zu einer gewissen Uhrzeit wirst du angerufen von Lucas Burnley. Und dann bekommst du die Chance. Dann hast du die Chance, das Messer zu kaufen, musst halt innerhalb von Minuten reagieren und das Messer kaufen. So funktioniert das, weil wenn er das nicht machen würde, hätte er einen leeren Tisch nach 8 Minuten.
Ja.
So, und seine Sidepops, das sind Flaschenöffner, kleine, die kannst du aber normal kaufen. Und deswegen stehen die Leute mittwochs schon an und campen, um so einen Sidepop zu ergattern.
Krass.
So, übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, während dieses Vortrages, hat Lucas Burnley dieses Lotteriesystem in Messershows etabliert.
Ah, okay.
Das geht wohl auf seinen...
Das war mir nicht
wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist wohl sein... Er hat das dann so zum ersten Mal wohl gemacht.
Okay.
Und bei Tom Crine ist es so, der baut Fixed, feststehende Messer. Er hat auch einen Podcast, Mark of the Maker.
Ja.
Und Lucas Burnley hat übrigens ja auch einen Podcast zusammen mit TJ Schwarz. So. Und dadurch, die beiden, die haben halt, bei denen ist es halt so, dass sie es drauf haben, Messer zu verkaufen auf einer Show. Die Kunst dabei ist einmal, dass du jetzt in deren Luxusproblem, dass du wirklich auch nach einer gewissen Zeit noch Messer hast. Deswegen das Lotteriesystem. Sonst nichts ist langweiliger als ein leerer Tisch.
Das ist in der Tat so.
Genau. Und jetzt kommen so die, ich habe ein paar Tipps mitgenommen für, jetzt wird es interessant, vor allem für, wenn du Messermacher bist oder Sachen auf einer Messershow verkaufen möchtest.
Mhm.
Die den Messermachern und auch mir da mitgegeben haben. Der erste Punkt ist stehen. Du hast immer Tische auf Shows und du hast Stühle. Aber deren Empfehlung ist es, stehe. Stehe auf einer Messershow. Das heißt, sei auf Augenhöhe mit deinen Kunden. Genau. Dann gab es halt immer mal so die Frage, soll ich meine Messer mit Preisen dahinlegen oder ohne Preise? Hier ist die klare Empfehlung von Lucas Burnley, immer mit Preisen. Weil Leute sind manchmal zu schüchtern, um zu fragen.
Ja.
Und was ich auch rausgehört habe während dieser Veranstaltung ist, dass Lucas Burnley und Tom Crine völlig unterschiedliche Menschen sind. Lucas Burnley ist ein zurückhaltender, introvertierter Mensch. Kann man sich so kaum vorstellen, aber ne, er ist nicht so der Mensch, der jetzt rausgeht und sagt, hallo, komm an meinen Tisch. Und Tom Crine ist übrigens Krankenpfleger in seinem ersten Leben. Ja. Und er meinte, dass diese sozialen Berufe, die mit Menschen zu tun haben, da kommt man, hat man eher dieses ins Gespräch kommen. Da hast man nicht so dieses, da ist man eher offener mit Menschen. Und das hat ihm geholfen. Das heißt, er stellt sich auch mal vor den Tisch und streckt einfach seine Hand raus. Sagst du, hallo, wie geht's dir?
Okay, ja, verstehe.
Also, und das ist halt so Sachen, die beide unterschiedlich dann auch machen. Und jeder hat so sein eigenes Ding, aber
Sind die so grob ein Alter?
Nee, Tom Crine ist älter. Also Lucas Burnleys Kinder sind, glaube ich, so um die 4-5 Jahre und Tom Crines Sohn stellt ja selber schon aus ein Bordmesser.
Wollte ich gerade sagen, weil das hatte ich nämlich auch so im Kopf, dass Tom Crines, ich war mir nicht ganz sicher, ob es sein Sohn oder sein Bruder, aber ja, das ist da noch ein zweiten, ja.
Genau, und das ist so, Tom Crine, der macht irgendwie keine Shows am Samstag oder so.
Mhm.
Das müssen die Leute halt wissen. Der macht irgendwie nur. Und ich glaube, auf der Blade Show haben die sich auch einen Tisch geteilt. Einer den einen Tag, den anderen den anderen Tag.
Ah, verstehe. Mhm.
Genau. Und dann war die nächste Frage aus dem Publikum: Lotterie oder nicht? Und Lucas als auch Tom haben beide empfohlen, wenn du eine Lotterie für ein Messer machst, also wenn du sagst, du möchtest ein Messer über eine Lotterie versteigern. Das heißt, du hast einen festen Preis für das Messer, sagen wir jetzt mal 1600 US-Dollar.
Mhm.
Und dann gibt es ja das. die Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten gibt es auf einer Blade Show. Dieses Lotteriesystem, wo du deine Telefonnummer in den Topf wirfst, dann weißt du, was dich erwartet, wenn der Anruf kommt.
Genau.
So, der Tipp ist aber, du musst auch davon ausgehen, dass du halt, dass es halt niemand mitmacht.
Verstehe. Hm?
Ne, das kann halt auch mal sein.
Dass einfach keiner sein Los da in das Töpfchen.
Ja, dann noch schlimmer ist es, wenn du eine Auktion machst. Du kannst ja auf einer Blade Show eine Auktion machen, die nennt sich Open Bid oder Closed Bid heißt das. Das heißt, Open Bid ist, du hast eine Liste da und dann schreibst du deine Telefonnummer rein, deinen Namen und was du bietest. Dann kommt der Nächste und kann das übersteigern. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Zettel bleibt leer.
Das ist unangenehm.
Oder da schreibt einer für ein Messer, wo du meinst, es wäre jetzt 900 US-Dollar wert, schreibt 40 Dollar rein und versucht sein Glück. Also du, als Messermacher findest du das alles toll, aber du musst auch damit rechnen, was passiert, wenn.
Ja, klar.
Kann auch in die
Hose gehen.
Das heißt, genau. Und ein Closed Bid ist, das war für mich auch neu, du darfst nur einmal dein Gebot abgeben.
Okay.
Und das war's.
Verstehe. Also da, okay, das heißt, du kannst nicht wie
du
bei eBay
nicht sehen.
Ja. Nochmal nachlegen. Ja.
Und ich glaube, das ist auch noch irgendwie geheim.
Bin mir nicht sicher.
Ja. Und dann rufst du den an, der das höchste Gebot gewählten hat.
Ah ja, okay.
Wenn es mehrere ist, wird das dann auch nochmal ausgelost. Und diese Prinzipien hat, glaube ich, mehr oder weniger Lucas Burnley mit reingebracht. So, das sind so ein paar Tipps, die ich jetzt mitbringen kann. Und was sie auch noch dazu gegeben haben, Tom Crine hat noch gesagt, macht, wenn ihr auf einer Messershow seid, macht was für Kinder. Weil Kinder sind in der Regel den ganzen Tag angehalten, nichts anzufassen auf solchen Shows.
Ah.
Das heißt, wenn du denen einen Sticker gibst, hast du schon gewonnen. Dann weißt du schon, kommst du auch gut mit ins Gespräch mit den Eltern. Weil oftmals ist es ja so, dass Messermacher oder auch, mir fällt es manchmal schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Die kommen an, wenn du an den Tisch, wenn du vor deinem Tisch stehst und sie gucken interessiert, aber was dann? Ne? Manchmal fragt man, hallo, wie geht's dir? Ne? Und wenn ein Kind dabei ist, gibst du den kleinen Sticker etc. Und dann ist doch, die strahlen dich an, die freuen sich.
Ja, klar.
Ach, so ein Tipp, ja.
Damit uns die Zeit nicht ganz so sehr davon galoppiert, willst du vielleicht nochmal ganz kurz anreißen, bei welchen University-Classes du noch warst?
Genau, es gibt halt, wenn ihr unseren Podcast hört, kennt ihr ja Dr. Laron Thomas, der Erfinder des Magna Carts. Der hat eine Class gegeben über How to Terminal Cycle Steel for High Performance. Mhm. Da war ich nicht, das habe ich mal übersprungen.
Okay.
Sehr beliebt war Let the Pros Critic Your Knife. Übrigens, ich war in der Klasse mit Lucas und Tom Crine, war ich mit Alex Kremer. So.
Ah, cool.
Liebe Grüße an Alex.
Liebe Grüße.
Der AK1 Alex. So.
Ja.
Und dann habe ich mir noch am nächsten Tag eine Class angeschaut von TJ Schwartz von Schwarz Knives oder Knife Design auf Instagram. The Process is the Product. TJ Schwartz, was ich nicht wusste, ist, der ist jetzt gerade mal 30. Der hat mit 22 schon seinen ersten Blade Show Award gewonnen.
Das ist wirklich krass.
Ja. Für ein Design.
Krass.
Und TJ ist, kommt irgendwie aus der Automobilindustrie. Ich weiß zwar nicht, wann er das noch gemacht hat, also wahrscheinlich. Und sein Thema war: The process is the product. Das heißt, er hat sich überlegt, welche Prozesse er in seiner Werkstatt machen kann.
Ja.
Was kann er?
Ah.
Und hat dann das Produkt entwickelt.
Verstehe.
Er hat sehr, sehr viele Jahre hat er so Taschenkämme aus Messing mit.
Ja.
Mit so einem Leder. Bügel da entwickelt.
Cool.
Ne, also er hat schau dir was? Die Prozesse an und entwickelt dann das Produkt und schau,
was sind meine Möglichkeiten und was kann ich daraus machen. Ja.
Also nichts, dass du sagst, so natürlich ist das immer eine Herzenssache, eine Motivation und du möchtest jetzt unbedingt was Neues erfinden. Aber er hat das von einer ganz anderen Seite mal aufgeschoben.
Find ich
das heißt,
cool.
wenn du im Knife-Business oder in einem Business ne, schau dir auch mal die Prozesse an und guck, was kannst du damit machen.
Spannend, ja. Ne?
Das war auch sehr gut.
Der letzte und wahrscheinlich jetzt auch wichtigste Punkt für uns, die Blade Show Awards. Das ist schon eine große Nummer.
Ja.
Sollen wir mal so die, wir haben uns ja, du hast ja hier schon mal so ein paar paar rausgesucht.
Also, genau, also es gibt ja zwei Kategorien, einmal so Production und einmal Customs. Wir werden euch jetzt immer mal so ein paar Bilder zeigen. Aber das heißt nicht, dass du, wenn du uns jetzt im Auto hörst, jetzt direkt rechts ranfährst. Das heißt, wir stopfen dir die Links unten rein, dass du die Bilder ansehen kannst. Und wir werden sie auch alle grob ein bisschen beschreiben, hoffe ja. ich, Christian. Ne? Ich würde sagen,
du kannst ja mal anfangen.
Also ich habe jetzt die Production Knives und ich würde tatsächlich von unten nach oben, ja. wenn du auf der Seite bist, bitte. Weil nämlich die obersten sind meistens die. Wir picken uns jetzt einige raus. So, gucken mal, was wir haben. Ob das noch so richtig ist? Ach nee, wir fangen doch von oben an. Laut meinem Skript fangen wir von oben an.
Dann fangen wir von oben an.
Weil da habe ich jetzt, ich glaube, bei dem anderen wollte ich das von unten machen. So, hast du hier oben schon mal die Preise angesehen, wie schön die aussehen dieses Jahr?
Ja.
Das ist schön.
Gemacht von?
Tactile Knife.
Die können das wohl.
So.
Sollen wir anfangen mit dem Overall Knife of the Year?
Das wäre doch mal was. Passt doch.
Das Overall Knife of the Year war dieses Jahr das Spartan Blades HC Clandestina. Ein HC-Design, wie es HC-mäßiger kaum geht.
Ja.
Ich finde, wenn ich ehrlich bin, also ich finde es super schön, das ist genau mein Ding, so ein großes Fixed, sehr taktisch. Allerdings habe ich mich so ein bisschen gefragt, also ich finde die Ähnlichkeit zu anderen Spartan HC-Designs, die es schon gibt. Also, keine Ahnung, der HC-Dagger zum Beispiel oder auch, wie heißt denn das ganz große nochmal? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ja, ich weiß, welches du meinst.
Ich hoffe, unsere Hörer wissen das auch. Ich dachte so, cooles Teil, aber ein Design, was wir jetzt auch schon einige Male von Spartan Blades gesehen haben, was das Design nicht schlechter macht. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass es das geworden ist, aber trotzdem cool. Also schon durchaus auch mein Beuteschema.
Meinst du den Hase Fighter vielleicht?
Ja.
Weil die sind tatsächlich, hast du eine Hase, erkennst du bei den Fixed, erkennst du das schon, das ist eine Hase, finde ich.
Voll, total.
Aber es ist natürlich auch oft, wenn du halt Messermacher, Messerdesigner schon, wenn der schon sehr viele Designs hat, du hast irgendwann eine eigene Designsprache.
Ach, klar.
Die wiedererkennbar ist, ja.
Das gleiche gilt, kann man glaube ich auch sagen, für das American Made Fixed Blade of the Year, das McNeese Ridge Hunter. Ich finde, das ist auch, also was so die Fixed angeht, schon doch.
Kannst du das mal kurz beschreiben, das?
Ich würde sagen, eine klassische Drop-Point-Klinge mit dieser sehr ausgeprägten Griffmolde hinten zum Ricasso hin, beziehungsweise zum Griffanfang. Ich finde doch, das ist schon typisch, sehr typisch McNeese-mäßig.
Mhm. Ja, McNeese kennen wir ja über die Taschenmesser, die er baut.
Ja.
Dass sie jetzt fixed haben, dass sie es haben, aber dass sie damit gewonnen haben, das finde ich schon sehr schön. Das ist auch eine relativ kleine Messermanufaktur, die jetzt auch von Jahr zu Jahr an Beliebtheit gewinnt.
Ja, ja, ja. Nicht mehr ganz so klein, der Gewinner des American Made Folding Knife of the Year, ProTech TR3 Integrity Manual Flipper. Das kann man auch.
Das ist doch mal ein kurzer Name.
Das ist total griffig. Es ist ein TR3 von ProTech. ProTech hauen ja bei, wenn sowas wie die Weltshow ansteht, immer so ein paar richtig krasse Varianten ihrer Serien. Also das TR3 ist jetzt auch kein neues ProTech, das gibt es schon eine ganze Weile. Aber mit so einem...
Kennen wir nur nicht so gut hier, ne?
Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass die Klinge länger als 8,5 Zentimeter ist. Und damit ist es hier nicht erlaubt. Trotzdem eines der klassischsten ProTech-Modelle hier mit einem sehr, sehr aufwendigen Compound-Grind auf der Klinge. So Diamant, also die Alugriffschalen mit so einem Diamond-Pattern gefräst und Two-Tone-Finish auf der Klinge mit Thumb-Studs, trotzdem natürlich automatisch. Also, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob es eine Feder verbaut hat oder ob der Knopf nur als Button-Lock dient. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Trotzdem schön. Also,
ich super. Mag den Griff, das Griffdesign mag ich, was ja, mit diesem, was cool. du sagst, Diamant-Pattern.
Ne? Ja.
Ja.
Genau. Most Innovative, nochmal, das lassen wir aber schön drin, das wird nicht geschnitten. Most Innovated American Design. Also da,
jetzt gibt es ein paar Kritikpunkte für dich, also, sagen, oder? Wie ist bei dir?
Ja, also bitte, das Spyderco Paramilitary 2 als das innovativste, also wenn das innovativste amerikanische Design ist, dann muss ich sagen, puh. Also ja. Eines der besten Taschenmesser, die es jemals gegeben hat, ohne jeden Zweifel. Mein persönliches Lieblingstaschenmesser überhaupt. Gibt es jetzt aber auch schon eine Weile.
Und 20, ich,
und
30
das,
Jahre?
Das Besondere an dieser Variante ist, ist jetzt das Paramilitary 2 Salt.
Mhm.
Mit einer Magna-Cut, mit einer beschichteten Magna-Cut-Klinge. Also die Salt-Serie ist ja quasi immer die Baureihe, die wirklich absolut rostfrei, nicht nur rostträge, sondern wirklich rostfrei sein soll. Mit so einem neuen Milling, also einem neuen Fräs-Pattern auf den G10-Griffschalen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch, ist es ein Paramilitary 2 mit einer beschichteten Magna-Cut-Klinge und einem optisch etwas anders aussehenden Griffschalen. Also, dass das jetzt die große Innovation dieses, also weiß ich jetzt nicht.
War für mich auch, also ich habe tatsächlich zum ersten Mal in diesem Jahr die Awards gesehen, aber allerdings die Production Awards, die sind vor den Custom Awards verpasst. Und ich habe hinterher auch so auch auf dem, man gönnt es ja Spyderco, so ist es da, nicht.
Ja,
aber
natürlich.
Aber diese Kategorie, ja.
Also, ist schon, wie gesagt, nochmal, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Das Para 2 ist mein Lieblingstaschenmesser und Spyderco ist wahrscheinlich auch meine Lieblingsmarke. Also ich gönne dieser Firma alles. Ich verstehe einfach nur diese Entscheidung nicht. Also warum das jetzt das innovativste Design sein soll, was, aber gut, muss ich auch nicht verstehen. Es ist, wie es ist. Platz 5 ist dann das Imported Fixed Blade of the Year. Übrigens auch, wenn ihr den Podcast hört, ist der Newsletter schon draußen. Hauptthema unseres Newsletters heute. Wir nehmen auf Freitag, den 21. Das Giant Mouse GMF1 XL.
Cool.
Die große Variante des GMF1.
Ja.
Für Leute mit, also mir ist das GMF1 zum Beispiel immer viel zu klein gewesen, lag mir nicht gut in der Hand. Für mich wäre wahrscheinlich das große mit den Griffschalen, den verschraubten Griffschalen, genau richtig.
Freut mich. Finde ich cool.
Imported Folding Knife.
Bleiben wir doch mal in Italien, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir bleiben einfach direkt in Italien. Das Lion Steel Skinny. Habe ich so recht keine Meinung zu.
Also beim Skinny kann man den Daumenpin abschrauben. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz tolle Sache.
Hat das einen Daumenpin?
Nicht Daumenpin, sorry, den Flipper-Tip.
Ah.
Die ganze Zeit auf den Flipper-Tab und sagt Daumenpin, ne? Den hast du ja oft bei den Lion-Steel-Messern. Dann ist es ja theoretisch mit der Nagelhaut zu öffnen, aber es ist auch so. Wir sagen jetzt, es ist schwierig. Du kannst den Clip auch umsetzen auf eine schöne Art und Weise. Und es ist eine integrale Fertigung des
Messers. Wie findest du
es? Ich finde es toll, dass Lion-Steel gewonnen hat. Das Messer finde ich auch mega. Aber vom Design her ist es halt mir ein bisschen zu unaufregend. Aber es heißt ja nichts Schlimmes. Ne? Also ich finde es, es gibt übrigens auch eine, ich weiß gar nicht, du hast jetzt Titan und Aluminium. Und ich finde die Aluminium-Version, die ist ein Traum. Wahrscheinlich auch, weil ich schon zu viele Titan-Versionen gesehen habe. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Aluminium-Trip. Wie gefällt es dir?
Kommen wir zum nächsten.
Kommen wir zum nächsten.
Nee, es ist einfach nicht so mein Ding. Best Buy of the Year. Das CVV Yonder? Sprich mir das richtig so?
Ich würde sagen, das Ding ganz gut, aber du meinst Achso, wir haben jetzt das CRKT, Most Innovative Imported Design. Ach, das habe ich noch reingeschrieben. Sorry, das hatte ich im Skript nicht. Das ist so ein Taschenmesser als auch
Flaschen und Öffner und Kapselheber.
Flaschen, Öffner und Kapselheber, ja, genau. Das ist wohl. Aber das Yonda ist auch richtig toll, weil ich auch
ja, vor allem, weil es jetzt zu dieser ersten Generation CVVs mit diesem, ich weiß gar nicht, wie nennen die denn den eine Crossbar-Lock? Nee.
Also, ja, ich glaube, am ehesten, Access, wenn du uns hörst und nicht siehst, kannst du Access Crossbar-Lock sagen.
Ja.
Auch Lenders, Klatsch-Lock.
Es ist also letztendlich der von Benchmade erfundene Access-Lock, ja.
Und interessant ist der Designer.
Nämlich?
Das ist Zack in the Wild.
Mhm.
Und genau, und er hat sein erstes Design mit CVV. Ist ja, also Zack in the Wild, ich glaube, sein YouTube-Account gibt es nicht mehr, aber er hat jetzt bei Workshop so ein bisschen den Content übernommen. Und ja, das ist halt, er geht so ein bisschen den Weg von Ben Peterson, ne? Mhm. Die sind ja auch befreundet. Ben Peterson hat ja auch angefangen mit einem V-Design damals. Und er hat gleich mit seinem ersten Design hier den Award abgeräumt. Messer gibt es natürlich noch nicht. Was wir hier sehen, ist eine grüne Mikata-Version mit einer, ich sag mal, so eine Reverse Tantu-Klingenform, Clip umsetzbar. Also ist eine, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt mal schätzen, dass das Messer bei 50 bis 90 Euro liegen wird.
Ja, aber dafür
das ist schön.
Bewährter Qualität, ja. Also in so einem Skript steht jetzt als letztes der Manufacturing Quality Award.
Mhm.
Ging an Lion-Stil.
Das ist dann, wahrscheinlich habe ich deswegen das Bild davon reingelegt, das Lion-Stil Skinny, ja.
Ging an Lion-Stil. Dass die, ja klar, dass die Messer bauen können, das steht wohl außer Frage.
Mhm.
Mein persönliches Herzlichen Highlight möchte ich jetzt nochmal.
Das Para 2.
Fast. Mhm. Das Investa Collector Knife of the Year, das ProTech Ultimate Custom. Da finde ich, das Messer an sich ist gar nicht so mein Ding, aber das ist nein, andersrum. Diese Version ist nicht mein Ding, das ist mir alles viel zu viel. Aber das Messer, das ist doch so ein, ist das nicht so ein Sienkiewicz-Design, so ein neues?
Mhm. Mhm.
Das finde ich sensationell. Ist, glaube ich, das schönste ProTech für mich persönlich bis jetzt.
Mhm. Genau.
Hat da jemand schon mal die Klinge? Wahrscheinlich wieder länger als 8,5.
Genau, also das Investor Collector Knife of the Year heißt halt, es ist zwar ein Production-Messer,
ja,
aber das wurde so customized, dass es irre teuer ist.
Bis nach hinten ging.
Das heißt, du hast hier den Damask-Klinge beim und halt, ja,
auf extrem viel. Wie heißt denn das Modell auf dem das? Das ist ja noch ein ziemlich neues. Wie heißt dann das Modell? Das könnte man ja auch mal... Vorhin wusste ich es noch.
Ja. Das heißt auch hier sofort.
So. Jeden Fall.
Hast du es dir wieder nicht aufgeschrieben? Ich habe es
mir wieder nicht aufgeschrieben. Schlecht. Oder ist das am. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Sollen wir gerade noch über Customs sprechen?
Ja, gehen wir nochmal zu Customs rein.
Bitte.
Stop. So. Also, herzlichen Glückwunsch an alle, ne?
Auf jeden Fall.
Ich muss mal eben schauen, wo ich den Link habe.
Also, man muss jetzt vielleicht mal sagen, also hier betreten wir jetzt eine Welt, die so wild und also da sind so viele. Also ja, das ist jetzt eine wilde Mischung aus traditionellen Messern, aber auch teilweise wirklich totale krasse Art Knives. Ne?
Hier würde ich vielleicht doch von unten anfangen, ja, weil der oberste, der ganz oben liegt, der hat ja, das ist ja Best of Show. Das ist quasi der Oscar der Oscars.
Also wir fangen mal von unten an und das Best Slip Joint ging an Reedian Gatrell. Sagt mir nichts.
Ja, genau. Aber das Messer sieht so schön aus, deswegen...
Hat drei Klingen, eine Clip-Point-Klinge, eine kleine Sheepfoot-Klinge und eine kleine Drop-Point-Klinge. Und ist wirklich schön, muss man wirklich sagen.
Genau, also es ist ein klassisches Taschenmesser mit einem Backlock, wenn man das so sieht. Ich glaube, ein Kling hat eine Backlock-Verriegelung. den liebt man da so ein bisschen rausblitzen. Ja.
Ich möchte bei dem nächsten Messer unseren Hörer und Freund Klaus grüßen. Das Best Miniature. Ein ganz kleines Slipjoint mit zwei Klingen. Der Preis ging an Iridian Gatrell.
Auch wieder, ne?
Ein wirklich kleines Messer. Genau. Ging. Das finde ich auch spannend, ne, dass der zwei Preise abgeräumt hat. Aber auch ein wirklich schönes Messer.
Mhm.
Und das ist wirklich klein. Also da liegt ein 5-Dollar-Münze zum Größenvergleich daneben. Die sieht dagegen echt groß aus. Also es ist scheinbar wirklich klein.
Ich glaube, die haben noch keine Dollar-Münzen.
Aber was ist das dann?
Das ist ein Quarter vielleicht.
Okay.
Keine Ahnung. Das ist ein bisschen klein gerade. Also es ist auf jeden Fall ein kleiner Coin. Ich glaube, es ist sehr klein. Mhm.
Das Most Innovative Design. Carlos Queiroz. Das sieht mir verdächtig nach einem Messer mit diesem Superlock aus. Ein modernes Klappmesser. So ein bisschen was Tachi Barucha-mäßiges, finde ich.
Vom Design meinst du, ne?
Fat Carbon-Griffschalen, sehr aufwendig gefertigte Klinge. Und diese kleine Erhöhung kurz vor der Klinge auf dem Klingenrücken, das sieht mir nach diesem Snacks 10 Superlock aus, aber sicher bin ich mir nicht.
Ja, also ich habe hier mal was dazu, ich würde hier mal gerne was teilen, weil ich glaube, man sieht das im Video ganz gut.
Ja.
Ne, du kannst ja solche Verschlüsse immer ganz gut im Video zeigen. Auf jeden Fall, wenn ihr den Superlock kennt, von Civivi gibt es den ja auf den Snacks 10.
Von WeKnife auch.
Genau, und ich versuche jetzt mal hier eben das reinzubekommen, das zu vergrößern. Kriege ich nicht größer.
Es ist einer der innovativsten, also meiner Meinung nach die letzte große Innovation, was Messerverschlüsse angeht. Genau, wenn du uns nur zuhörst und nicht zusiehst, Maxi teilt gerade ein Video des Messers, wo Detailaufnahmen zu sehen sind.
Das heißt, es ist die Instagram-Seite.
Genau. Richtig.
So, also du drückst den rein, den Superlock ziehst du runter.
Ja.
Und den drückst du rein. Das ist der. Und da hast du doch eine Linerlock-Verriegelung. Du hast eine Linerlock-Verriegelung.
Ah, guck mal. Ja.
Siehst du, und nicht den.
Lag ich falsch.
Genau, das ist halt das Innovative daran. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das Video nochmal zeigen wollte.
Ja.
Wahnsinn, wa? Weißt du,
ja, auf jeden Fall.
Und das alles mehr oder weniger Maschinen unterstützt, aber von Hand.
Ja, total irre.
Ja.
Der Best Utility Hunter, geil, ne? Das Utility Hunter, also eigentlich eine Form von Bob Loveless, eine eigene Kategorie mittlerweile ist.
Okay, dann gehe ich da mal rein.
Der Best Utility Hunter ging an Dionatam Franco. Für mich das bisher, also eines der schönsten Fixed, die ich seit langem gesehen habe. Klassisches Hunter-Design.
Jagdmesser, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das klassische, wie sagen, Jagdmesser.
Cool hier, schwarz beschichtete Klinge und schwarz beschichteter Fingerguard, was ein geiler Kontrast ist zu dem braunen, super hochglanzpolierten Holzgriff mit so einer schönen Riegelmaserung. Das finde ich ein geiler Kontrast, holt mich total ab. Finde ich wirklich super, super schön.
Ja, schön, ne? Also dieses Messer, das ist ja wahrscheinlich jetzt, wenn du dieses... Es ist halt ein klassisches Jagdmesser, dass sie halt
ein
schöner
genau.
Kontrast auch zu dem, was wir davor gesehen haben, ne? Dass du halt wirklich die ganze Welt abbilden kannst des Messerbaus. Einmal das klassische Bob Loveless Design. Wenn ich so durch die Tische laufe auf der Blade Show, ich bleibe auch immer bei Tony Bose Designs, also so klassische Stop Joint Folder, als auch bei Bob Loveless immer stehen. Keine Ahnung.
Mich reizt das auch. Das krasse Kontrastprogramm ist dann wieder der Best Tactical Folder von Dimitri Sinkevich. Und das kann man auch mal genauso, das ist irgendwie so eine Mischung aus, als ein Tactical Folder, ja, aber dann halt auch wirklich absolut, wie sagt man, also mehr geht nicht. Mit einer Harmon-Linie auf der Klinge, aufwendig gefräster Clip, Carbon-Griffschalen und irgendwie zig Phasen und Winkeln. Wahnsinn. Das als Custom, irre.
Schön.
Custom-made Hardware, das schon echt wild. Gefällt mir auch echt gut.
Best Mac. Machine-assisted Custom Knife.
Von Sergei Shirogorov. Mhm. Auch jetzt kein Neuling mehr. Ja.
Wahnsinn.
Ja, muss man nicht so sagen.
Genau, also man kann das auch so schlecht beschreiben. Das ist halt ein.
Man kann es wirklich schlecht beschreiben, ja. So ein halb skelettierter Titan-Framelock-Folder.
Timascus Backspacer,
Durchbruch in der Klinge, eine lange Swatch. Ja, Shirogorov spielt auch in einer Liga für sich, muss man einfach ganz klar.
Mhm. Auch so die Pivot-Schraube hat auch so ein unwahrscheinlich schönes Design.
Ja, das ist alles total.
Ich zeige euch jetzt nochmal den Best Fixed, weil wir da wieder jetzt ein Kontrastprogramm haben. Ne, da haben wir jetzt einen Dolch mit einem extremen Damastmuster, auch teilweise mit Gold in dem Damastmuster noch drin und Perlmutt und Goldpins.
Ja, das von HW Dean hat es gebaut. Das ist halt wirklich Art Knives par excellence, finde ich.
Mhm.
Auch nochmal vielleicht ganz kurz, also wir können jetzt hier nicht alle durchgehen,
ja.
Aber auch das Best Fighter von Seth Lopez, genauso, ne? Ein voll integrales Fighter-Design mit einer riesigen Hohlkehle, Damastklinge, also wirklich alles, was gut und teuer ist. Das muss man sich vielleicht auch mal in Ruhe angucken. Das
gefällt dir, Christian?
Ich finde es einfach beeindruckend, was da handwerklich, also überleg dir mal, so ein Ding von Hand zu bauen. Allein, da sitzt, also alleine, wie lange das dauert, das zu machen. Also das finde ich ist schon.
Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas hier von Hand zu bauen.
Ja.
Also gut, wir haben oft mal zugeschaut, ne, beim Messermachen.
Ja, nein, aber wir reden hier wirklich über die absolute Oberliga. Für uns relevant sicherlich das Best Collaboration. Javi Garcia, Enrique Peña und Jared Oeser.
Ja.
Unter dem Superlative-Label. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es vor allem Jared Oeser.
Du meinst jetzt dieses Design da?
Ja, also das, was jetzt gewonnen hat.
Die haben, glaube ich, ich glaube, jetzt ist hier nur ein Messer drin, was die abgegeben haben.
Ach so, das hat nicht dieses.
Als Bildmaterial, generell wurde die Kollaboration.
Okay, dann das verstehe ich. Aber das Messer hier, was zu sehen ist, das ist so ein, ja, wie ich finde, typisches Oeser Slipjoint. So eine Birdie-mäßige Klinge.
Ja.
Ich bin einfach nicht so ein riesen Jared Oeser-Fan, auch wenn ich dafür jetzt gesteinigt werde.
Was?
Ja,
du bist von mir schon mal gesteinigt.
Ja, ich weiß. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn auch überhaupt nicht schlecht, ist ein super Designer, aber der Hype, der erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber ist auch cool.
Ja. Ja. Klar, dann heißt ich genau, für mich war gerade der Fighter so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, so ein bisschen, genau.
Ja, ja.
Aber das ist doch super. Nee, und das geht ja hier um die Customs. Und eigentlich haben die drei ja mit Superlativ kein Custom.
Genau.
Also, ja, aber sagen wir mal, Best Collaboration.
Genau.
Und das Custom wurde halt nicht beinhaltet. Genau.
Und der grüne Abschluss ist ganz klar Best of Show und Best Folder.
Hast du das schon mal gesehen, was der da alles gemacht hat?
Also Ivan Nikolaidis hat ein Messer gebaut, was mich am ehesten an ganz, ganz, ganz alte Schweizer Taschenmesser erinnert. Und zwar so wie das Schweizer Taschenmesser so vor, ich weiß gar nicht, so um den Zweiten Weltkrieg rum aussah. Von der Form her, also recht rund, mit mehreren Werkzeugen, auch Pinzette, kleine Schere zum Rausziehen, also nicht zum Rausklappen, sondern zum Rausziehen. Das finde ich schon bemerkenswert. Ein ganz feiner Korkenzieher.
Ich würde auch gerne mal hier ein Video teilen, wenn das. Ne? Weil er hat ja alles selbst gemacht. Also so,
Maxi teilt jetzt hier den Instagram-Account. Das Ding ist ganz schön groß.
Ja, er hatte auch den, als ich auf dem Ledger besucht habe, ich glaube, auf unserem YouTube-Video ist es auch zu sehen, hat er so ein Buch, aus dem er hat das 1:1 nachgebaut. Aus diesem Buch.
Ich finde es ziemlich beeindruckend.
Also vollkommen zu Recht. Und er hat schon wieder Best of Show abgeräumt.
Hat er schon mal?
Ja, den Texas schon und dieses Jahr davor. Ja. Genau. Und Essnix ist ja die Messer, die seine Production Line.
Ja, ja.
Die haben wir im Sortiment. Guck mal, auch der, das ist übrigens, das Messer ist schon verkauft. Gar nicht mal so teuer. Aber der Kunde, der das Messer gekauft hat, hat ihm das Elfenbein zur Verfügung gestellt.
Ist es echtes Elfenbein?
Echtes Elfenbein. Und du siehst ja, wie groß das Stück ist. Das heißt, wenn du einmal einen Fehler machst, dann war es das.
Weißt du, wie das heute, wie funktioniert das denn heute? Also ich meine, mit Elfenbein.
Ich glaube nur noch altes Elfenbein.
Wollte ich gerade sagen, das ist dann ein historisches Stück.
Ganz genau. Und das wiederum heißt, guck dir mal die Schere da, der Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Wie in den USA darf doch, also ich bin da überhaupt nicht im Thema, aber da darf doch mit Sicherheit nicht mehr mit Elfenbein gehandelt werden, oder?
Nein.
Also du musst dann. Das ist dann wahrscheinlich wie mit diesem, also im Rahmen dieses CITES-Abkommen, dass du nachweisen musst, der Elefant wurde vor dem und dem Datum abgeknallt. Und ja, ich habe das mal, manchmal findet man das ja tatsächlich auch auf Flohmärkten, ne? Also mir ist das schon ein, zwei Mal untergekommen, dass ich auf ganz normalen regionalen Flohmärkten, meistens dann aus irgendwelchen alten Beständen von irgendwelchen Haushaltsräumungen, dass dann da so Deko-Elfenbein liegt. Manchmal wissen die Leute auch, glaube ich, gar nicht, was sie da haben.
Naja.
Aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie das ist, ob man das überhaupt verkaufen darf, ob man das kaufen darf, bin ich gar nicht im Thema.
Das Ding ist ja auch, wir bearbeiten ja auch alte Bestecke auf, alte Teekannen und wir haben ganz, also ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber wir haben schon sehr oft Kontakt mit Elfenbein, ne?
Okay.
Als Kannengriffe, sowohl als Isolierringe, als auch als Griffe von Bestecken. Und von daher, dann ist es ganz klar ersichtlich, dass es alt ist. Du kannst ja einer Teekanne sehen, dass sie ist ja auch in der Regel gestempelt, von wann die ist. Mhm. Aber genau, wenn neues Elfenbein, weil ich glaube, das ist alles, was du jetzt kaufen kannst, ist doch Mammut-Elfenbein, ne? Wenn du jetzt auf der Knife gab es doch auch diesen einen Händler mit so riesigen Zähnen. Tja. Ja.
Wahnsinn. Das war im Prinzip so ein bisschen unser Blade-Show. Wrap-up. Geil, wir wollten eine 20-Minuten-Folge draus machen und sind jetzt bei 1:02. Das hat
haben wir ganz gut hingekriegt. Vor allem, es war ja auch wieder nur ein kurzer Abriss, ne? Also das heißt, alleine über die Blade University könnte ich stundenlang sammeln.
Ja.
Und wir haben noch nicht einen einzigen Tisch erwähnt jetzt, ne? Inhaltlich.
Ja, ich glaube, könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe nur zum Thema Blade Show machen, ne?
Das ist der Wahnsinn. Und das Gleiche ist übrigens, gilt ja auch für die Knife. Übrigens, wir waren ja dieses Jahr der Publikumspreis für die Knife, der Sponsor.
Mhm.
Und fand ich richtig gut, weil es gab richtig viele Messebesucher, die mitgemacht haben. Die Jahre davor, also es gab immer diese Vitrine mit den Knife of the Year, also ich sage jetzt in Deutsch ist das natürlich Messer des Jahres?
Mhm.
Knife Show, den Knife Award. Also wir sprechen jetzt über die Knife in Solingen.
Ja.
Und da hatte ich immer das Gefühl, die guckt sich gar keiner an. Und dieses Mal haben die gleich zu ihrer Eintrittskarte so einen Abstimmzettel bekommen.
Ah.
Und da hast du die auch wirklich da, die haben sich auch Gedanken gemacht und sind dreimal um die Vitrine rum. Und
cool.
Das war schön zu sehen, wie wir direkt daneben standen mit unserem Tisch, mit unserem Stand.
Ja, cool.
Genau. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen den Messefieber erreicht habt, ne, denkt 8. Dezember Messerbörse in Schafheim. Ich glaube, 8. Dezember war das da.
Oder gibt es noch, nee, Quatsch, die Knife ist erst nächstes Jahr wieder, ne?
Die Knife findet nächstes Jahr nicht im Mai statt, also nicht zwei Wochen vor Atlanta, sondern im Oktober.
Ja, genau. Mhm. Richtig. Nicht dieses Jahr im Oktober, sondern nächstes Jahr im Oktober.
Ja. Also noch ein bisschen hin.
Ja. Vielleicht sollten wir noch einen kurzen Hinweis dazu machen. Also wir nehmen diese Folge auf Freitag, den 21. Juni. Und wir haben das ja die letzten Jahre tatsächlich immer unangekündigterweise so gemacht, dass wir so ein bisschen Sommerpause gemacht haben. Realistisch gesehen wissen wir gerade gar nicht so genau, wann wir die nächste Folge aufnehmen, weil wir wahrscheinlich auch podcastmäßig ein bisschen, zumindest ein paar Wochen Sommerpause machen. Ich fahre auch zwischendurch mal in den Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch mal in den Urlaub fährst.
Das war jetzt mein Urlaub.
Maxi schüttelt den Kopf und blickt wehmütig in die Ferne. Genau. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob wir im Juli noch eine Podcast-Folge. Vielleicht nehmen wir auch erst im August wieder eine auf.
Wie dem auch sei, lasst uns gerne wissen, was du von der Folge hältst.
Bitte.
Schreib es in die YouTube-Kommentare. Gib uns auch gerne Bewertung. Ja, genau.
Und
sonst sehen wir uns bald wieder oder hören uns.
Ja. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut. Tschüss.